Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Lukas 15, Vers 17 bis 20. Da ging der Sohn in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, aber mach mich doch einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Jugenderinnerung. Ich bin in einem christlichen Umfeld groß geworden, in dem das Reden von Schuld und Vergebung eine große Rolle gespielt hat. Das eingangs zitierte Gebet des verlorenen Sohnes galt dort geradezu als Blaupause, wie ein Mensch zu Gott finden kann. Erstens, kehre um zu Gott, zweitens, bekenne deine Sünden und drittens, zeig, dass du bereit bist, ein neues Leben zu führen. Oh, und nur so öffne sich einem das Tor zum Herzen Gottes. Lassen Sie mich gleich sagen, dass ich es für gut und völlig richtig halte, wenn ein Mensch, der sich bislang in Gottes Ferne aufgehalten hat, sich auf diese Weise an Gott wendet. Und das Gebet des verlorenen Sohnes ist wahrscheinlich für die meisten von uns durchaus auch angebracht. Ich gestehe, dass ich selbst immer wieder in ähnlicher Weise zu Gott bete. Nämlich immer dann, wenn ich mich wieder mal verrannt und entdeckt habe, wie sehr ich mit meinem Leben mir selbst und anderen Menschen schade und darum auch Gott betrübe. Und das ist leider immer wieder der Fall. Aber es sind mindestens zwei biblische Beobachtungen, die mich zögern lassen, das Gebet des verlorenen Sohnes als einzigen Weg anzusehen, wie Menschen einen Neuanfang mit Gott machen können. Der erste Grund findet sich in der Geschichte selbst. Der junge Mann kommt gar nicht dazu, sein Sprüchlein auf sozusagen, sondern der Vater, der ihn von Ferne sieht, rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn, ohne dass der Sohn auch nur ein einziges Wort gesagt hätte. Das heißt nicht, dass das, was der Sohn vorher sagen wollte und später auch gesagt hat, deswegen hinfällig oder gar falsch wäre. Aber es ist nicht der Weg zum Herzen seines Vaters. Es ist gerade nicht so, dass der Sohn um Vergebung bittet und dann nimmt der Vater ihn in den Arm. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und eine zweite biblische Betrachtung möchte ich hinzufügen. Der Weg, der hier beim verlorenen Sohn beschrieben wird, ist keineswegs der einzige, der im Neuen Testament beschrieben wird. Immer wieder wird uns berichtet, dass Menschen zu Jesus kommen, weil sie krank oder anderweitig mühselig und beladen sind, und dann legt er ihnen die Hände auf, vergibt ihnen die Sünde oder heilt sie, ohne dass sie auch nur annähernd ein Bußgebet gesprochen hätten. Es ist geradezu auffällig, wie wenig Jesus davon redet, dass ein Mensch seine Schuld bekennen müsse. Viel öfter wird uns das Umgekehrte berichtet, dass Menschen, etwa Petrus, die Frau am Brunnen oder auch Zachäus, in der Gegenwart Jesu erkennen, dass ihr Leben irgendwie schief liegt. Aber in all diesen Fällen ist das die Folge davon, dass Menschen bereits Gemeinschaft mit Jesus bzw. mit Gott haben und nicht die Eintrittskarte dazu. Das Bekenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und das Versprechen, ein neues Leben zu führen, ist also keineswegs die Bedingung dafür, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Schon gar nicht ist es der Schlüssel zum Herzen Gottes. Dieses Herz schlägt auch so ganz und gar für uns. Was muss eigentlich passieren, damit ein Mensch den Eindruck bekommt, er habe vor Gott gesündigt? Beim verlorenen Sohn ist das offensichtlich. Er hatte sich in seiner Gottesferne total verrannt und bei den Schweinen ist er gelandet. Aber ist das wirklich die Pointe, dass die Loslösung von Gott immer dazu führt, dass ein Mensch in seinem Leben mehr oder minder grandios scheitert? Die Psalmen erzählen gerade vom Gegenteil, dass es Gottlosen oft erstaunlich gut geht. Umgekehrt berichtet uns die Bibel vielfach gerade vom Scheitern der Gerechten, von Propheten, die verfolgt werden, von Hiob, der nichts falsch gemacht hat und doch von einem Unglück ins nächste fällt, und vor allem von Jesus, der in und wahrscheinlich gerade wegen seiner Sündlosigkeit ans Kreuz geschlagen wird. Gestern haben wir nach den Motiven gefragt, warum der junge Martin Luther ins Kloster gegangen ist. Wir wissen nicht viel von seinem Vorleben und was ihn dazu trieb, nach einem gnädigen Gott zu suchen. Es ist aber spannend, dass seine Lebensführung im Kloster definitiv mehr der des älteren als des jüngeren Bruders aus unserem Gleichnis ähnelt. Doch dazu später. Ausgerechnet hier erlebte sich Luther mehr denn je als Sünder im Kloster. Er nahm sein Mönchtum ernst wie kaum ein anderer und hielt sich genau an die dortigen Vorschriften. Wir wissen von seinen ersten Jahren im Kloster, dass er unglaublich skrupulös gewesen ist, also jede Menge Skrupel hatte. Ständig entdeckte er an sich neue Sünden und trieb damit seine Mitbrüder in den Wahnsinn. Ludas Beichtvater Staupitz sagte einmal, Bruder Martinus wolle offensichtlich mit aller Gewalt ein Sünder sein. Er käme mit lauter Humpelwerk und Puppensünden zu ihm und mache aus jedem Furz gleich eine Todsünde. In der Tat, Luda zehrte jeden geheimen Gedanken, jede Nachlässigkeit in seinem Leben unbarmherzig ans Licht. Es gibt nette Anekdoten aus dieser Zeit. Bruder Martinus steht am Waschbecken an, vor ihm wäscht und wäscht sich ein anderer Mönch endlos die Hände und Martinus sagt, »So ist das, lieber Bruder, je länger man sich die Hände wäscht, desto schmutziger werden sie.« Luther beschreibt später seine Zeit im Kloster. »Es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen und habe meinen Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei? So wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden mir alle meine Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen. Denn ich hätte mich, wenn es länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit.« Luther muss in diesen Jahren durch geradezu dämonische Selbstzweifel gegangen sein. Selbst wenn es eine uns heute nicht mehr bekannte Schuld gegeben hat, die Luther ins Kloster trieb, dort sah er sich mit der Tatsache konfrontiert, wie abgründig jene Gottesferne in unserem Innern ist, die die Bibel Sünde nennt. Diese besteht eben nicht nur aus groben Übertretungen wie Lüge, Diebstahl oder Mord. Martin Luther erlebte vielmehr, wie sehr nahezu jede Faser in ihm Gottes Willen und Wesen widerstrebte. Er erkannte, wie sich selbst in seinen besten Taten ausgesprochen fragwürdige Motive und Nebenabsichten einschlichen. Unter dieser Perspektive erschienen ihm sogar sein äußerer Gehorsam und sein vorbildliches Handeln von Selbstsucht und Schielen auf Belohnung durchsetzt. Gnadenlos holte er alles Verborgene, Fadenscheinige und Verlogene ans Licht und stand auf diese Weise Tag für Tag zitternd vor seinem Beichtvater. Uns erscheint das heute fast psychopathologisch. Aber hier musste einer offensichtlich ein ganz dickes Tor aufstoßen. Stellvertretend für viele nach ihm, die eine solche Gottesangst, Gott sei Dank, nie durchleben mussten. So spürte Luther in der Tiefe seines Herzens, was es heißt, Sünder zu sein. Er erkannte, dass der Mensch dem Maßstab der Güte, Reinheit und Gerechtigkeit Gottes niemals gerecht wird. Je mehr er sich an die Gebote hielt, desto ferner rückte ihm Gott. Äußerlich befolgte er die Vorgaben seines Klosters, aber innerlich war er so weit weg von Gott, wie man nur von ihm entfernt sein kann. Wiewohl ich als ein untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei. Ich liebte nicht nur, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. Nicht gerade mit stummer Lästerung, sicherlich aber mit unermesslichem Murren entrüstete ich mich über Gott. Wenn man bei den Schweinen gelandet ist, ist es offensichtlich, aber es gilt sogar im Kloster und wenn wir uns aufrichtig bemühen, das heiligste Leben zu führen, wir sind Sünderinnen und Sünder. Wir sind in allem, was wir tun und lassen, Gott unfassbar fern. Und daran ändern wir nichts durch fromme Worte, gute Vorsätze oder vorbildliche Taten. Irgendetwas in uns, das Gott widerstrebt, ist da. Und das kann weder durch gute Werke noch durch irgendwelche Rituale beseitigt werden, sondern nur durch Gnade und Vergebung. Morgen dazu mehr. Eine Frage mit auf den Weg. Würden Sie sich selbst als Sünder, als Sünderin sehen? Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Wünsche Ihnen, dass Sie behütet bleiben. Bis dahin. Auf Wiederhören.